Schlecht Zeit oder sind
Heute 17. Nee, Lukas 5. Läuft schon? Oh, du. Okay, Lukas 5, Vers 17. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, also Jesus. Und er saß, es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn, die war da, um sie zu heilen. Aus Matthäus und Markus wissen wir, dass hier, Jesus ist jetzt wieder bei Petrus, seiner Schwiegermutter, im Haus. Wir haben die letztes Mal schon gesehen, was für eine tolle Frau das ist. Ich weiß nicht, wer von euch, für Jesus macht man vielleicht schon die Tür auf, vielleicht auch für die Chaoten, die da mitrennen, die Apostel, aber ich meine, da ist eine riesen Volksmenge, die alle geheilt werden wollen, die in den Vorgarten zerlatschen, die sich ans Fenster pressen, die in der Wohnung drinne sind, ob sie gefragt werden und Einlass kriegen oder nicht. Die Menschen wollen Jesus und sind hungrig, ne? Und diese Frau sehen wir heute wieder, wie gastfreundlich sie ist. Das ist eine tolle Eigenschaft, wenn man gastfreundlich ist. Es ist nicht nur, dass man jemanden einlädt zu Hause und Essen gibt und verpflegt und das Bett schön macht, vielleicht noch ein Schokolade aufs Kopfkissen oder irgendwas anderes, ein Frühstück, sondern Gastfreundschaft ist, dass du deine Zeit, deine Möglichkeiten, deine Freiheit, die du hast, dein Besitz, alles, was dir gehört, sag ich mal, was du selber verwaltest, opferst für jemand anderen, für eine gewisse Zeit, in einem gewissen Maß. Ne? Paulus sagt es auch immer, die Ältesten und die Diakone, die Diener einer Gemeinde, die sollen gastfreundlich sein, das ist eine Eigenschaft, die vonnöten ist. Das heißt, dass man sich selbst stirbt, um jemand anderes zu verwöhnen, zu dienen. Ne? Manchen fällt es leichter, anderen schwerer. Aber diese Frau hier ist der Hammer. Ne? Wir haben die vor 2 Wochen gesehen, liegt da tot, krank im Bett, und Petrus sagt, hey Jesus, komm mal mit, meine Schwiegermutter ist krank. Ne? Und Jesus kommt, heilt sie, und dann steht halt, und sie stand sofort auf und fing an zu dienen. Ne? Oh Mensch, ihr seht so dünn aus, Petrus, Mensch. So, ne? Und fängt sofort an, Essen zu kochen und das Haus vorzubereiten. Und hier ist jetzt wieder so, jetzt sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten da, aus allen möglichen Ecken, weil sie hören, oh Jesus ist wieder da. Ne? Und wir würden heute sagen, das sind die Frommen in der Christenheit. Ne? Das sind die, die sich echt gut auskennen in der Schrift, die auf alles einen Bibelvers haben. Ne? Manche kenne ich, die reden nur in Bibelvers, habe ich das Gefühl, und haben total vergessen, dass Gott nicht noch einen zweiten Petrus braucht, ne? Oder eine zweite Bibel. Dann sind es Leute, die sich selbst kasteien oder die das Gesetz so sehr lieben, dass sie versuchen, so fromm, so sauber und so heilig wie möglich zu leben. Ne? Sind alles Eigenschaften, die ich persönlich gut finde. Aber wenn du Bibel liest und doch siehst, wie Gott lehrt, es gibt halt immer so eine Waage. Ne? Auch in den Bereichen der Heiligung oder der Christusnachfolge ist eine Seite zu stark belastet, dann wird man krank. Ne? Man mutiert regelrecht zu einer Art Roboter oder Zombie. Und Christus hat das immer angeprangert und hat immer zu den, die eigentlich das Sprachrohr Gottes waren zu der Zeit und den Gottesdienst gestaltet haben und ein Vorbild sein sollten im Geistlichen, hat gerade die angeprangert und gesagt, ihr seid nur von außen hübsch, auch von innen seid ihr tot. Ja, da ist nichts, wo ich Wohnung nehmen möchte. Von daher, wenn du ein Loser bist in der Christenheit, ein richtiger Mensch, der nicht auf die Reihe kriegt und trotzdem seinen Jesus liebt, dann machst du es ganz richtig. Ja, weil Christus hat gesagt, ich bin für die Dummen gekommen, für die Kranken, für die Sünder. Ne? Das werden wir heute nochmal lesen. Und hier sitzen jetzt die Pharisäer und die Schriftgelehrten alle bei Schwiegermutti im Haus, ne? Und hören, was Jesus zu sagen hat. Und die wissen ganz genau, das sehen wir oft in den Evangelien, dass sie zugeben, ja, das ist der Messias. Das ist der, den Gott prophezeit hat, von Mose an bis durch alle Propheten. Das ist der, auf den wir gewartet haben. Wo wir ihn dann bewusst halt ablehnen, als ihr Messias bei Christus was macht, womit die nicht klarkommen. Christus fängt an, den Tempel zu zerstören. Innerlich. So, die ganzen Regeln und Normen, die ganzen Sichtweisen, wie man Gott dienstbar ist. Christus, ja, ist wie so ein Elefant im Porzellanladen dort. Ne? Und den interessiert so nicht, was er umschmeißt, so, weil für ihn ist das alles Schrott, was die Menschen sich da angesammelt haben und hingestellt haben, um es anzubeten. So, das, was Christus von uns fordert, ist unser Herz. Mehr können wir auch nicht geben. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Es steht in anderen Evangelien, dass da auch die Volksmenge gekommen ist und da sind Massen an Menschen dort, ne? Die sich darin quetschen, so, keiner kommt mehr zu Christus. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihm zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, da stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit einer Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. In Matthäus oder Markus steht, dass vier Männer waren, die ihn trugen. Das sind jetzt vier Freunde oder Familie, was auch immer, so, und das sind Gelähmte, und gelähmt heißt, der Typ kann sich nicht bewegen. So, keine Chance, irgendwie zu diesem Jesus zu kommen. Außer er hat das Glück, Jesus kommt zu ihm. Und da sind diese vier Freunde und die wollen, dass er geheilt wird und gerettet wird. Und das ist ihnen so ein Anliegen, so ein brennendem Herzen, dass sie ihn einfach schnappen. Und ich weiß nicht, wie viele Kilometer die den dorthin tragen zu dem Haus. Aber damals sind die Leute echt gelaufen. Und die werden nicht müde. Und nach diesem lang beschwerlichen Weg kommen sie dann endlich an den Ort, wo Jesus ist, und finden das Haus, weil sie schon dieses Rufen hören von den Volksmengen, und das Staunen über die Wunder, die er da tut, ne, und sie kommen einfach nicht durch. Ich war einmal auf einem Konzert, das mache ich auch nie wieder. Und ich wollte weiter vor, weil ich habe überhaupt nichts gesehen. Und ich dachte mir, da kann ich auch eine CD hören, ne, und es ist viel entspannter. Und so eine Volksmenge, die irgendwas will, du kommst nicht durch, ne. Ist wie zu Weihnachten oder Silvester, wenn du einkaufen gehst vorher. Ne, ist echt schrecklich. Alle berampeln dich, und du hast überhaupt keine Freiheit und keinen Platz. Du guckst nur auf das, was du willst, aber du siehst doch die anderen gierigen Blicke, ne. Und hier zwängen sie sich, weil es gibt nur eine Tür. Und vielleicht zwei, drei Fenster und das war's. Ne? Und alle wollen Jesus sehen. Und diese Männer hier, die haben echt Glauben und nicht nur das, die haben Nächstenliebe. Das ist das Gegenteil von dem, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten, diese frommen Christen, haben. Wer weiß, was für Sünder das sind oder wie wenig Gott sie im Herzen haben, aber was sie haben, ist echt Glaube an diesen Gott. Und sie lassen sich nicht beirren. Und das hier ist ein Riesenvorbild auch für uns, weil das ist unsere Mission, die Christus uns gegeben hat. Für jeden, der sein Leben ihm gibt und von neuem geboren wird. Nicht mehr für uns zu leben, sondern für den Nächsten. Die Liebe erfüllt alle Gebote. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann hast du alle Gebote erfüllt, sagt Jesus. Und du kannst dir selbst in dein Leben gucken, wie du lebst. Baust du für dich deine Träume aus, was nicht unbedingt falsch ist, ne? Weil manche von uns sind nicht für 24/7 Missionsfeld gemacht, sondern für Familie und ein stilles, ruhiges Leben. Praise Gott, ne? Wenn du so viel Freiheit bekommen hast. Andere, so wie ich, schaffen es anscheinend nicht, von daher ist meine Mission, 24 Stunden, 7 Tage die Woche für Gott zu arbeiten. Praise Gott, ist auch gut. Ich will auch nichts anderes mehr tun. Ne? Aber es sind halt die Menschen in unserem Umfeld und das ist dieses Herz und dieser Blick, den Christus hatte, wenn er auf die Volksmenge geguckt hat. Ne? Menschen, die in Not sind, die jemanden brauchen, einen Retter brauchen, einen Arzt brauchen, die Hilfe brauchen, die allein sind und in der Dunkelheit, so wie er es beschreibt, nur blinde Führer haben, die selbst nicht wissen, wo es lang geht und was Gott eigentlich will. Menschen, die sich sehnen nach Zuhause und nach diesem Licht. Ne? Und wenn ich dann gucke und das Herz Christi mehr und mehr kriegt, dann sehe ich die Menschen in meinem Umfeld und fange an, eine Last zu spüren, meinem Herzen ihnen zu dienen. Und die Menschen, die Gott nicht haben, die sind, wie steht's hier, bewegungsunfähig, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Krüppel. Die sind blind, deren Ohren sind zu, und die können es nicht sehen, was wahr und was falsch ist. Aber wir können es. Bei uns wurden die Augen geöffnet und wir haben erkannt und gehört, dass Gott wirklich da ist und wie gut er ist. So wie wir es vorhin gesungen haben, du bist ein guter Vater. Das ist er für alle Menschen, auch für die, die ihn hassen oder die über ihn lachen. Das ist Gott egal. Das tangiert ihn überhaupt nicht. Wir sind stolze Wesen, so wenn wir beleidigt werden oder verachtet, dann grämt uns das innerlich. Und Gott steht über den Sachen. Und sein Herz ist das, sein Wunsch ist, dass niemand verloren geht, nicht einer. Und dann kommen irgendwelche Heiden dann immer mit ihren Beispielen, ne, und was mit Hitler und so. Ja, er wollte auch nicht, dass Hitler verloren geht. Gott ist anders als wir Menschen. Sein Maß an Gnade und Liebe ist grenzenlos, wir können es nicht verstehen, wir können es nur Stück für Stück, Tag für Tag mehr erfassen. Und dann kommen wir wieder in unseren Trudel und gucken auf uns und haben vergessen, wie groß das war. Und fangen wir wieder von vorne an. Menschen zu Christus zu bringen, ist ein echt harter Job und das bedarf an echt viel Opfer und Hingabe. Ne? Aber es lohnt sich. Und ja, manche Menschen, manche Geschichten, die ich gehört habe, die kamen allein nicht zu Gott, sondern Christen waren nötig, die sie zu Gott, zu Jesus gebracht haben. Und manchmal tragen wir die Menschen nur durch unsere Gebete, aber lass es tun. Und die sitzen jetzt hier und ich meine, viele von uns würden wahrscheinlich in dem Moment dann aufgeben, okay, jetzt sind wir hier, wir kommen nicht durch. Vielleicht haben wir Glück und Jesus läuft immer an der Masse durch oder so und kommt an uns vorbei. Die Leute machen was echt Krasses. Ich meine, die latschen drumherum und das waren damals so eine Flachbauten, ne? Da hat man das Laubhüttenfest auf dem Dach gemacht oder man hat einfach gechillt da, ein Barbecue und die Sonne genossen und die Ruhe, ne? Und die kommen, da waren immer Treppen, um aufs Dach zu kommen. Und denken sich, nö, jetzt sind wir nicht so weit gekommen, jetzt haben wir so viel geleistet, jetzt gehen wir nicht auf beim letzten Meter. Ich kann schon sehen, irgendwie da hinten. Die nehmen ihn ganz frech und tragen den Typen aufs Dach. Und dann fangen sie an, die Ziegel zu entfernen, Stück für Stück. Jesus und seine Jünger mittendrin mit den wichtigen Leuten. Ne? Doktor, Professor, weiß nichts. Und haben da ihre tiefgründigen Fragen und kriegen ihre tiefgründigen Antworten. Oh, Jesus, ja. Und auf einmal rieselt der Dreck von oben vom Dach. Und da wieder, ich muss nur an diese Schwiegermutter denken, weil es ist echt eine Hammerfrau. Wie wär's, wenn du bei dir zu Hause sitzt, du hast ja endlich dein kleines Eigenheim, ne? Und da sitzt auch Jesus, tolle Gemeinschaft und so weiter, und auf einmal dann rieselt dein Dach da und das Loch wird immer größer, die Sonne kommt durch und dann gucken da vier fremde Leute runter. Hallo, grüß dich. Ne? Aber egal was es kostet, Christus darf wirken. Ne? Und das, was hier passiert, finde ich ehrlich gesagt Hammer. Diese Männer voller Glaubens, dass Jesus ihren Freund helfen wird, fangen dann an, den Typen da runter zu seilen, ne? Und dann liegt er da vor Jesus seinen Füßen. Das ist ein Herz, das ich mir wünsche für mich, aber das ich auch sehen möchte, so eine Christenheit, ne? Jemand, der wirklich alles bereit ist zu geben und zu investieren, um jemanden zu retten, zu Christus zu bringen. Das ist es wert. Weil das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Ich habe mit Leuten geredet, die glauben, sie sind hier nach der Bekehrung, damit sie heilig werden. So ein Blödsinn, oder? Ich werde automatisch heiliger und frommer, je mehr ich Christus ähnlicher bin, aber ich werde hier nie Christus sein. Es ist ein fataler Kampf, ein sinnloser Kampf, zu denken, sich mehr Wissen über die Bibel und über Gott anzuhäufen, dann bin ich schöner vor Gott und ich gefalle ihm mehr und kann mehr benutzt werden. Das ist Schwachsinn. Ne? Du kannst alles geben, alles opfern, alles nur um Gott sich drehen lassen, aber wenn dein Herz nicht das für deinen Nächsten tut und für Gott, dann war das Nichtigkeit vor Gottes Augen. Ein Kackhaufen, den du ihm da servierst, mit Goldkranz. Ne? Und Gott sagt, nee, das brauche ich nicht und schmeißt es aus dem Himmel. Lass uns wie die Männer sein, die zum Zeugnis sein, so einfach zu sehen, es lohnt sich für Menschen zu kämpfen und es lohnt sich, sich hinzugeben für denjenigen. Und ich kenne Geschichten, die Frau hat 40 Jahre für einen Ehemann gebetet. Und das ist echt so ein harter Knochen, so ein Typ, der total begabt ist in allem Möglichen, so ein tausend von Freunde hat, so ein, ne, auf so ein Flugzeug und kam so ein, keine Ahnung, der hat einfach alles, was man sich als Mann so wünscht, ne, so ein, und auch genug Talent, so ein, um das auszuleben und hat seinen Ruhm von allen Menschen und so weiter, ein kluger Typ, so ein, aber trotzdem hart im Herzen so unbeweglich für Christus, ne. Und irgendwie hat es sich vorgenommen, nee, Gott hat mir gesagt, in 40 Jahren. Und so betet sie 40 Jahre lang, Tag ein, Tag aus für einen Mann. Bedrängt ihn mit Christus, so, und versucht ihn auf eine Lage zu bringen, irgendwie immer wieder hin, so, und der Typ bleibt einfach hart. Ja. So, und dann wirklich nach 40 Jahren, so ein, was Millionen, na Millionen nicht, aber was Hunderttausende von Christen schon gemacht haben, 40 Jahre lang gebetet, sitzen wir hier und beten, so, und der Typ bekehrt sich, ja, zu Christus. Und das gibt mir echt Hoffnung, gerade für die Menschen in meinem Umfeld, in die ich mich investiere, für die ich bete, wo ich immer wieder sehe, irgendwie geht's, kommen sie der Suche näher, der Antwort, und doch entfernen sich gleich wieder, ne? Christus bringt Freiheit und ein neues Leben. Dafür lohnt sich's zu investieren. Und Vers 20, als er ihren Glauben sah, da sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünde sind dir vergeben. Christus will ihn noch nicht mal heilen. Ich meine, die machen sich einen ganzen Weg auf, so, um diesen Typen zu Christus zu bringen, dass er endlich wieder laufen kann, mit dem Fußballspielen oder was auch immer. So, ne? So, und dann haben sie es endlich geschafft und haben ihren Freund da vor Christus gebracht und Christus guckt sie an und sagt so, wow, Respekt, ihr habt echt einen krassen Glauben. So ein Vertrauen in mich. So Sorry, ich höre mich selbst. Und die denken, jetzt geht's endlich los so, ne? Und Jesus öffnet seinen Mund und sagt so, ja, ich will, so, deine Sünden sind dir vergeben. Ne? Ich kann mir die langen Gesichter vorstellen von den Typen, auch von den Jüngern und von den Pharisäern, ne? Wie sie da sitzen, so ein ja, schön, Christus, aber das ist nicht das, was ich wollte. Ne? Und wenn ich so rückblickend gucke, so, Gott macht das ständig mit mir. Ich denke mit euch auch zum Teil. Du kommst und du investierst dich im Glauben und dann kommst du und begegnest Gott und du merkst so, ja, jetzt passiert was und die Antwort kommt so und Gott macht was ganz anderes. Ja. Dafür habe ich aber nicht gebetet, Herr. So, das wollte ich so, also so habe ich das nicht gemeint, da hast du mich falsch verstanden. So, dann vergeht die Zeit und du merkst so, Mann, wie doof war ich so und das war die perfekte Erhörung. Hätte ich das bekommen, was ich mir gewünscht habe, so, und dann hätte ich so viel verpasst. Ja. Gott ist der, der alles weiß und der alles kennt und der auch uns besser kennt. Und damals habe ich mich mit Psychologie ein bisschen beschäftigt, so, und aber es ist halt auch nicht mehr als ein Krückstock, ne? So, und Psychologen wissen das. So, und du kannst niemanden wirklich heilen, ne? Du kannst nur eine Hilfe geben, klarzukommen mit dem Problem oder mit der Sache. Ne? Und vielleicht ändert sich dann Stück und Stück auch was, ne? So, aber trotzdem bleibt der Mensch halt Mensch. So ein, aber Christus ist halt der, der schafft innerlich diese Wunden der Seele zu heilen, ne? Diese Wunden der Herzen zu schließen, und was komplett Neues zu machen, so dass es nicht mehr hochkommt. Bei mir hat er das gemacht in vielen Bereichen, wo ich vorher gefangen war, ne? Und auch zum Teil Medizin bekommen hätte, wäre ich zum Arzt gegangen, ne? Aber Christus ist der beste Arzt. Er hat eine Medizin, die wirklich verändert. Von daher, egal was du hast in deinem Inneren, die einzige Stelle, wo du hingehen musst, um geheilt zu sein, geh zu Christus. Lass diese Wunden verheilen. Such ihn privat. Deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, also wer ist denn dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann den Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, hey, was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten, ich sag dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf, vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Wunder zu tun ist nicht schwer. Ich habe auch schon Wunder getan. So ein, wenn Gott das will, dann passiert es einfach und es ist einfach nur Gottes Wille, der passiert. So, natürlich kann man Gott preisen und so weiter und es ist eine krasse Sache als Mensch, wenn du Wunder siehst. So, aber Wunder bringen keinen Menschen näher zu Gott. Ja. Auch dass wir physisch und menschlich alles bekommen, was wir uns so wünschen als Mensch, auch das ist nicht wirklich hilfreich, verändert nicht wirklich unser Leben. Ich kenne diese Illusionen. Ne? Ich habe meine Vorstellung, oh, ich brauche das. Wenn ich das habe, dann habe ich das. Ne? Ich brauche eine neue Gitarre, dann kann ich viel besser Musik machen. Ne? Neue Lieder schreiben. So, du hast eine neue Gitarre und dann ist es genau wie beim Alten. Du spielst trotzdem nicht besser. Ne? So viele Sachen, wo man denkt, so, wenn ich den Stress nicht mehr habe oder diese Last nicht mehr habe, so, dann bin ich frei und ganz andere. Wenn ich diese Frau oder diesen Mann habe für mich, so, dann ist alles wunderbar. Ne? So, bis du dann die Beziehung hast, wirklich so, und du merkst so, oh nee, jetzt ist noch schwerer als vorher. Wir haben alle Wünsche und wir haben alle Träume und das ist gut. Ja, ich bin Gott dankbar, dass er so viele davon erfüllt und sogar noch mehr oft. Keine Ahnung, ich habe mehr, als ich mir wünsche. Ja, außer ich gucke wieder auf mich, dann sehe ich wieder nur, was ich nicht habe und werde unzufrieden. Aber trotzdem, das alles ist vielleicht maximal ein Werkzeug. Und da sind auch Christen, viele Christen Satan auf den Leim gegangen, ne? Die das Werkzeug der Hilfe, der physischen und praktischen Hilfe zu ihrem nächsten Menschen benutzt haben, um Gott zu bringen, aber irgendwann ging Gott immer mehr raus aus der Sache und diese dringende Not der Rettung, so ein, und was geblieben ist, ist halt nur noch das Werkzeug, das gepriesen wird und für das gearbeitet wird. Ja. Aber Jesus hat keinen einzigen von uns zu einem Sozialarbeiter berufen, außer es ist dein Job. Ne? Sondern er hat uns hier auf der Welt gelassen, damit wir Menschen retten. Ne? Dass auch wir laut sind. Und ich habe hier so viele Leute im Café und alle sind überzeugt von dem, was sie glauben und wie sie sehen und ihre Weltanschauung ist und ihre Philosophie und was auch immer so ein, und die sind da alle sehr stolz drauf. Ne? Ich höre ständig was von Gender und dann kommen die Veganer und dann kommen die Feministinnen, ne? Und dann kommen die, alles ist Gott und dann kommen die sagen, es gibt überhaupt gar keinen Gott, sondern und alle erzählen voller Überzeugung und glauben, was sie glauben. Und dann ist es eigentlich so Banane, dass ich als Christ dastehe und dann schweige, weil ich niemanden auf die Füße trampeln will. Und dann darf ich doch mit genauso viel Hingabe für meinen Glauben sprechen, für meine Überzeugung. Wie sollen denn die Menschen gerettet werden, wenn sie nicht hören? Sagt Paulus. Und da hat er recht. Gar nicht. Und ich bin ja stolz auf das, was ich glaube. Ich bin stolz auf meinen Christus. Ich bin stolz auf meinen Gott, meinen Schöpfer, in den ich so verliebt bin. Der ist wirklich gut. Was er wirklich sagt, ist wahre Wahrheit. Und es heilt und es macht Sinn. Also darf ich auch mit Freimut reden und Zeugnis sein. Und selbst wenn sie mich beknackt halten, ich halte ja so viele Menschen auch für beknackt. Ja. Was manche Menschen zum Teil glauben, da denke ich so, hey Mann, du hast mehr Glauben als ich. Ja. Weil für mich macht meins noch Sinn, das ist irgendwie für mich beweisbar, weil Gott sich in mir beweist, so, aber was du da echt glaubst, ist echt krass. Ja. Im Nichts knallt und alles ist da. Ist wissenschaftlich absolut Nonsens. Es muss ja irgendwas miteinander reagieren, damit Energie entsteht, so ein krass, dass du das so glaubst, ne? Ich schäme mich nicht für meinen Gott so, sondern ich möchte dieser Typ hier sein, der sich ohne Scham und mit Hingabe Menschen schnappt und den zu Jesus schleift, ob er will oder nicht. So, wer weiß, ob der Gelähmte überhaupt zu Jesus wollte? Ich denke schon, so ein, ne? Aber vielleicht saß er da und dachte, oh Leute, lasst mich doch endlich in Ruhe, so ein, ne? Ist egal, sobald du Christus erblickt hat, Mensch, der Typ, der preist Gott. Stellt sich auf seine Beine, packt seine Matratze da zusammen und läuft nach Hause. Letzte Woche haben wir jemanden gesehen, den Jesus geheilt hat und hat gesagt, psst, sag's niemand, geh zu den Priestern, lass dich als rein schreiben. Ne? Und der Typ rennt durch die Gegend so, hey, ich bin geheilt, ich war aussätzig, Jesus! So, ne? Und Jesus wird so bedrängt, dass er nicht mehr reden kann in der Öffentlichkeit. Da gerieten alle außer sich, Vers 26, vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Wir lesen noch die bis Vers 32. Danach ging er hinaus und er sah einen Zöllner namens Levi. Das ist unser Matthäus, ne, der Apostel. Steht im Matthäus-Evangelium. Und ein Zöllner war damals echt ein... Das waren verhasste Leute. Das waren... die waren so beliebt wie der Typ, der kommt und die Kuckucke an deinen Besitz macht, so, ne, wenn du nicht zahlen kannst. So ein, nur, dass die nicht gerecht gehandelt haben, so wie die Leute, sondern die Leute haben Geld getauscht, haben Zoll eingenommen und haben für sich noch mit eingenommen. Ne? Also es waren Betrüger und Lügner und korrupte Menschen, gut Kapitalisten. Ne? So ein, hey, zuerst ich und danach komme ich. So ein, und du kannst für dich selber sorgen. Ne? Waren oft sehr reiche Leute. Und jetzt sitzt er da in seiner Zollstätte so ein, ne, und Jesus kommt vorbei. Guckt ihn an so ein, und sagt so, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi, der bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und das hat Jesus geliebt. So ein Essen hat er echt geliebt. So ein, der hat sich so oft einladen lassen. So ein, von daher, wenn du eingeladen wirst, nimm das an. Beim Essen ist die beste Möglichkeit, mit Menschen zu reden. So ein Christus sitzt jetzt hier, so ein Levi hat gekocht, so ein hat noch seine Kumpels, die Zöllner, und im Markus-Evangelium steht die Zöllner und die Sünder eingeladen. Also alles Leute, mit denen man vielleicht nicht normalerweise gerne abhängt. Ne? Außer man gehört dazu. Und Levi bereitete ihnen ein großes Mahl in seinem Haus und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihm hielten. Also diese waren wie sie bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer, die murrten gegen seine Jünger und sprachen, also warum esst und trinkt ihr denn mit Zöllnern und mit Sündern? Ja. Das waren die Leute, die auf der anderen Straßenseite gegangen sind, wenn ein Heide vorbeigegangen ist. Ja. Das waren die Leute, die Gottes Wort und die gute Nachricht, dass Gott alle liebt, so ein, egal ob Jude oder Nicht-Jude, dass er für sie das Beste will und sie retten will. Das waren die, die gesagt haben, nee, das sage ich dem nicht, so, das ist ein Sünder. Ich werfe doch nicht die Perlen vor die Säue, daher kommt das auch. So ein, Leute, die sich zu fein waren, die besser waren, sauberer, heiliger und frommer, ne? Die können das nicht verstehen. Das ist der Messias und der sitzt jetzt hier mit diesem Abschaum der Menschheit. So mit dem letzten, der verunreinigt sich doch. Wie kann der jetzt am Tisch sitzen und mit dem lachen? So, und wie kann der am Tisch sitzen und sein Brot in die gleiche Schüssel tunken wie dieser unreine Mensch dort, dem Gott total egal ist? So, haben die nicht verstanden. Ja. Und vielleicht kennt ihr das so, und ich kenne solche Christen. Ne? So, du fühlst dich super klein und hässlich und dreckig in ihrer Nähe. So, und du bist nie auf einer Ebene mit ihnen. Es sind harte Menschen, kalt im Herzen. So, Leute, die nicht fähig sind, ihren Nächsten zu lieben. Ne? Sondern sie lieben das Gesetz und das Ansehen, das sie bekommen von der Heiligkeit. Ne? Und das sind dann oft auch die Leute, die sich auch einen Titel kaufen oder wichtig sind und Einfluss nehmen und gesehen werden von der Welt, so, und leider ist das dann oft das Zeugnis, dass die Nicht-Christen von Christen haben dann. Ja, bei denen geht es auch nur um Macht und um Geld und um Ruhm. Ja. So, und was soll ich mit dem Christus? Und Jesus antwortete und sprach ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Wir müssen da auch aufpassen. Je mehr du mit Christus gehst und je natürlicher das alles wird, Gottesdienst, Gebet, Bibel lesen, zusammensitzen und über Glauben reden, so ein christliche Dinge tun, Menschen helfen und so weiter, so ein, es kann passieren, dass dieser Alltag, wenn man nicht in Christus bleibt und auf ihn guckt, so einen so einnimmt, dass man irgendwie nur noch so eine Rolle spielt. Ne? Dann nennt man noch Namenschristen oder ja, kein anderes Wort. Wisst ihr, was ich meine? Ne? So ein halt Menschen, die nur noch nach außen hin irgendwie was widerspiegeln, wie ihr Bild von Gott ist. Und alles, was davon, was nicht gleich ist, ist schlecht und böse. Ja. Gott hat schon so viele kaputte Christen hierher gebracht, so, und die würden in manchen normalen Gemeinden, sag ich mal, mit Anführungsstrichen, überhaupt nicht klarkommen. Die einfach zu. Naja, es gibt halt diese Fischpresse, ne? So ein. Und manche von uns passen halt nicht in diese Presse rein oder wollen sich nicht pressen lassen, ne? Sondern ihre Menschlichkeit behalten. Das kommt halt oft nicht gut an. Bei den Pharisäern war halt das Problem, die haben ihre zeremoniellen Aspekte halt so stark betont, dass auf diese Kosten von diesen inneren und von diesen moralischen na, Vorschriften ging. Punkt. Ne? Und das kenne ich auch bei mir, so dass ich oft oder ab und zu weckt Gott mich auf und rüttelt mich durch und sagt mir, hey Stefan, warum dienst du denn? Warum machst du jetzt, stehst du im Café und bedienst die Leute? Warum erzählst, willst du denn jetzt überhaupt erzählen? Warum willst du denn jetzt Lobpreis machen? Warum willst du jetzt beten? Für was? Ne, und ich merke so, eigentlich gar nicht für dich, sondern eher, weil ich es immer tue. So. Ne? Früh morgens mich hinsetzen mit der Bibel, um Gott zu begegnen und vorbereitet sein zum Tag, so ein. Wie oft hat Gott mich da schon wachgerüttelt? Oder ich habe realisiert in den Momenten so, hey, ich sitze jetzt hier gar nicht, um Gott zu begegnen, sondern einfach, weil man das so macht. Oder weil es vielleicht besser ist. Weil ich vielleicht so weit weg bin schon von Gott, dass das mir so eine Art von Frömmigkeit, ein Gefühl von, ich habe noch Gott in meinem Leben. Ne? So oft, dass ich bete für Leute und Gott spricht mich an und sagt so, hey, du redest doch gerade gar nicht mit mir, du redest gerade irgendeine Formel. So ein, ne? Und du kannst christliche Sprache schnell lernen. Ne? Ist wichtig, dass wir uns davon fernhalten. Dass wir dieses Moralische und diese inneren Vorschriften, die der Heilige Geist uns gibt, so nicht verlernen. Nur damit es außen besser ist. Und das ist wichtig. Dave hat das letztens gesagt bei Men's Only. Halt so ein Gold und Silber ist mehr, ist nicht. Der Mensch ist mehr wert als Gold und Silber. Ne? Gott hat das oft gesagt, so ein Fasten und ein Opfern ist nicht, dass ihr da Tiere mir auf den Grill schmeißt, die euch was gekostet haben physisch, oder dass ihr euren Überschuss mir gibt, so oder dass ihr hungert und euch zerreißt da eure Sachen und Staub auf euren Kopf werft, sondern ein Gottesdienst ist, dass ihr Armen und Witwen und die Elenden hilft, so ein. Dass ihr euch den annehmt und euch dahin gibt, das ist ein Opfer für mich, das mir ein Wohlgeruch ist. Ne? Wenn sich's bei uns nicht um Menschen dreht, so dann haben wir unser Gottesziel verpasst. Danke, da ist es. Das ist wichtig. Paulus hat gesagt, prüft euren Glauben immer wieder. Ne? Und das muss ich tun. Für was glaube ich denn eigentlich? Warum sitze ich hier im Gottesdienst? Weil ich lange nicht mehr da war und mal wieder so ein Gefühl haben möchte, oder komme ich zum Gottesdienst, um eine harte Predigt zu hören, so dass ich mich zerschmettert fühle und irgendwie dadurch nah bei Gott, so, oder komme ich zum Gottesdienst einfach nur, weil ich muss und nicht schlecht dastehen will? Warum singe ich hier mit den anderen? Einfach, weil ich eine schöne Stimme habe oder einfach nur, ja, weil es mich ankotzt, aber man macht's halt, ne, als Christ so ein. Oder warum bete ich denn? Oder diene ich? Warum koche ich? So ein, ja. Und wenn wir nicht kommen, um unserem Nächsten hier zu dienen und zu Christus zu führen, dann kommen wir eigentlich umsonst. Da können wir auch zu Hause bleiben. Ne? Können dort unsere Lieblingslieder singen, so unsere Kurzgebete sprechen, noch einen Text lesen oder unseren Lieblingsprediger hören, der uns immer gut unterhält und immer genau das sagt, was ich hören möchte. So ein, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ne? Aber Gott hat halt gesagt, so, nee, ich bringe euch an eure Grenzen, deswegen setze ich euch in Gemeinde. Weil das sind so viele Ecksteine, die ich euch schenken werde. Leute, die euch auf den Sack gehen. So Leute, die komplett anders denken als ihr. Leute, an denen ihr euch reibt. So an denen ihr lernen könnt, was es heißt zu lieben. Ja, manchmal hat Gott sogar einen Feind in Anführungsstrichen hierher geschickt, damit ich lerne, was es heißt, einen Feind zu lieben. So lieber will ich auf all den Mist hier verzichten, was nicht Mist ist, aber wenn es ohne Herz wäre und ohne Liebe für Christus, wäre es das. Auf alle Formen und dann setzen wir uns halt raus im Park wie die Hippies und singen neue Lieder, als irgendwie im Geist anzufangen und im Fleisch zu verenden. Das Leben macht überhaupt keinen Sinn. Also lasst uns auf unsere Herzen aufpassen. Weil was halt aus diesen, was dieses Pharisäerherz halt angeht, dieses kalte, harte Herz, die sind hartherzig geworden, also so herzlos, kritiksüchtig. Ne? Wenn du jemand bist, der sich immer aufregt an die Splitter von deinem Nächsten, dann kann ich dir nur raten, renn so schnell wie möglich zu Jesus und frag ihn so, Herr, zeig mir, dass ich ein Sünder bin. Ja, denn dann wirst du den Balken erkennen, und dich nicht mehr so leicht stoßen an diesen kleinen Splitter, ne. Diese Menschen sind selbstgerecht geworden, doch das erkenne ich in mir, dieser Drang, irgendwie mein Ego groß machen zu wollen, wichtig zu sein, geliebt zu sein, akzeptiert zu sein, nicht anzuecken und anzustoßen, sondern wie wichtig mir das doch ist, dass die Menschen von mir denken, oh, das ist ein netter Typ, ne. Das ist ein guter Mensch. Oder das ist ein toller Christ. Weißt du, aber was ist, wenn da Menschen sind, die genau das Gegenteil denken? Sind Menschen, die unnahbar geworden sind für ihr Nächsten und dadurch auch auf andere herabschauen. Und auch das will ich nicht. Jesus ist gekommen zu den Aussätzigen, hat ihn umarmt und berührt. Jesus ist gekommen zu diesen Zöllnern, die nur an sich denken, ja, und eine falsche Gesinnung haben und zu den Sündern dort, die wahrscheinlich da eine Menge Alkohol trinken und ihre Sauflieder machen und Jesus mittendrin. Ne? Und die unanständige Witze dort erzählen oder sonst was. Und Jesus sitzt da mittendrin am Tisch und hört ihnen zu und redet zu ihnen. Und dann sitzen da die feinen Schnösel drinnen, die Christen, ganz sauber sind und eine ordentliche Aussprache haben, die heilig Worte nehmen, zuerst nachdenken und dann reden. Ne? Und guckt, Jesus guckt sie an und sagt so, hey, für euch bin ich nicht gekommen. Weil ihr wollt mich ja nicht, ihr braucht mich nicht. Ihr seid doch gerecht schon in euren Augen. Ihr seid doch gesund in eurem Denken. Ihr braucht mich nicht, ihr wollt mich nicht. Weil ich würde euch zeigen, wer ihr sein könntet und wer ihr wirklich seid in Gottes Augen. Ich würde euch töten und euch neu aufbauen, eine neue Kreatur aus euch machen. Ich würde euch zeigen, wo euer Gottesdienst tot ist. Und das ist eine wichtige Botschaft, die wir mitgeben sollen, wenn wir das Evangelium erzählen, weil die gehört dazu, hey, wenn du Jesus dein Leben gibst, ja, dann ist dieser Zorn weg, und du kannst Gott wieder hören, aber Jesus ist gekommen, um dich zu töten. Der wird in dein Leben sprechen als lebendiger Gott und er wird nicht zulassen, dass es so bleibt, wie es ist. Er wird vielleicht Dinge fordern von dir, die deine Rechte sind, und dich fragen, bist du bereit, mir das zu geben, das zu opfern? Ja. Aber jeder, der das tut, der weiß, dass Gott mehr gibt, als er nimmt. Und dass er Stück für Stück kommt und nicht alles fordert. Und ich kann nur sagen, es ist befreiend, dieses neue Leben. Dieser lebendige Gott und das Reden Gottes. Und ich bin froh, dass wir nicht alle sein müssen wie Paulus oder Petrus. Oder wie der Christ, der gerade angebetet wird in irgendeiner Gemeinde. Ja, ich danke dir, dass du keinen zweiten Paulus brauchst und auch keinen zweiten Petrus, sondern dass du individuell mit uns klarkommst, uns liebst, einen Plan hast. Ja, bitte halte unsere Herzen weich und echt, sodass es ehrlich ist und dass im Endeffekt die Menschen dich preisen, ja, durch unser Wirken. Ja, gib uns diese Last und dieses Herz von uns wegzusehen und ja auch überhaupt die Not sehen zu wollen für unsere Nächsten, für den Wirkungskreis, für die Menschen, Familie in unserer Nähe. Ja, zeig uns auch die Not in der Gemeinde, dass wir wirklich ein lebendiger Teil sind, der laut ist, wo du laut sein kannst. Ja, so dass wir andere satt machen. Und ich danke, dass du für uns sorgst, dass wir mehr haben, als wir brauchen. Ich danke, dass du für den Sünder gekommen bist und für den, der krank ist. Dass du nicht wartest so ein, oder forderst, so ein, dass wir erstmal heilig sind und fromm und gesund so ein, und erst dann nimmst du Wohnung, sondern dass du ja echt zum Elend kommst und dort Wohnung nimmst und dort aufräumst. Was du baust, ist gut. Ja, bitte zeig uns, dass du wichtiger bist als all die Regeln und dass die Menschen um uns herum wichtiger sind in deinen Augen als ja, unsere Werke und Taten. Ja, hilf uns, dich zu finden in unserem Alltag. Ich will keinen leisen Gott. Ich will, dass du lauter wirst. Ich danke für die Wunder, die du tust, Herr. Für die Heilung, die du schenkst. Ja, bitte mach uns fähig, so ein gutes Zeugnis zu sein für deine Liebe und Barmherzigkeit. Ja, aber öffne auch Türen, dass wir auch praktisch helfen können und dienen können. Und bestimm du denn das Maß. Ja. Bist ein guter Gott. Amen.